Jetzt eine Woche noch, dann ist der erste Advent, dann beginnt die Weihnachtszeit. Ich fühle mich aber irgendwie noch gar nicht so. Ich bin im Moment, gerade wenn ich heute mir das Wetter so anschaue, ich bin so ein bisschen in Frühlingsstimmung.
Ah, ist gut. Frühlingsstimmung gleich Aufbruchstimmung. Noch keine Katerstimmung.
Oh,
keine
Mann, Katerstimmung ey, das ist kein mehr. Gutes Zeichen, wenn man lacht, obwohl der Trainer entlassen wurde. Das ist verdächtig viel.
Ich fühle mich hier wie im Frühling in den letzten Jahren. Es ist nicht nur vom Wetter ist es so, sondern auch sportlich gesehen. Was ist hier los?
Ach so, das Frühlingstief,
ja,
weißt
ja,
du?
Ja, ja,
ach so.
Ja,
ich dachte so, all Frühling, alles neu, Aufbruch, es geht los.
Nee, bei uns, es war ja immer genau das Gegenteil in Sachen Frühling. Und so fühle ich mich gerade.
Nicht gut.
Ich auch nicht.
Hauptsache, es ist nicht Frühling und Herbst, dass es jetzt jedes Mal zweimal diese Zeiten gibt.
Ah, ja, Pia, das
wäre nicht gut.
Nee, das wäre überhaupt nicht gut.
Aber es wird eine herrliche Folge werden heute. Ja, schön, ihr habt jetzt schon alles richtig gemacht, dass ihr dabei seid.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Ihr habt Pia schon gehört, die ist per Telefon zugeschaltet. Eigentlich bist du arbeiten und wärst gar nicht dabei, aber da heute natürlich eine sehr besondere Folge ist, hast du dir einen extra Raum, glaube ich, gesucht.
Pause gestempelt und sitzt jetzt in einem extra Raum.
Ich sitze hier beim NDR in einem kleinen Räumchen, wo ein Sofa drin steht und ich möchte alles, was passiert ist am Wochenende, verarbeiten. Deswegen schwänze ich die Arbeit sozusagen jetzt in so einem kleinen Raum.
Ja, jetzt arbeiten ist also sowieso schwierig. Man hängt in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, Blogs oder sowas.
Das ist echt
FOMO heute, ne? Um die News zu bekommen. Kai, Muchel, ich, Gato, wir sind alle heute natürlich mit dabei, um eigentlich fast gar nicht mehr zurückzuschauen. Das Spiel gegen Schalke, das brauchst du fast gar nicht mehr zu besprechen, weil wir können fast eigentlich nur noch nach vorne gucken.
Bei deinem Zustand am Samstag ist Zurückschauen eh schlecht.
Ja, das war, ich hab da gar nicht so krass mit gerechnet. Also was heißt gerechnet nicht, aber irgendwie war ich gut drauf, ne?
Ja.
Und du warst ja auch relativ früh da, also du warst ja...
Ich bin vorm Spiel kurz einmal reingeschnallt, so, hab kurz einmal Hallo gesagt bei euch.
Da war alles normal.
Ja, da war alles normal.
Wir waren schon verkleidet.
Ihr wart verkleidet, ihr hattet das Motto Seemänner oder also Hamburg, ne?
Ja, genau. Hatten alle, einer hat so ein, wie heißen diese Hemden, diese Kutten?
Seemannshemden.
Seemannshemden, ne? Ja. Diese blau mit weiß gestreiften und dann noch so eine Kapitänsmütze.
Wonach ja auch unser eines Auswärtstrikot angelehnt ist, also quasi an diese Seemannskluft.
Richtig.
Stimmt. Und also top angezogen.
Ja, wir haben auch Gas gegeben, muss man sagen. Wir waren heiß. Ich finde, wie viele Fans, die irgendwie gesagt haben, es muss jetzt mal wieder vorangehen. Und ich fand, es war alles wie gemalt. Also die Fans wieder, man sagt ja, manchmal kritisiert man ja auch die Loge, dass sie immer gut drauf wäre, auch wenn der HSV mal verlieren würde oder schlecht spielen würde und wie das gehen würde, ob man da überhaupt noch richtig mitfiebern würde. Aber es war wirklich einfach nur so gemeint, so nach dem Motto, ey, erstmal unterstützen wir den HSV maximal mit Alkohol, mit guter Stimmung. Und ehrlich gesagt, dann reihte sich da 1:1 an, dass Muchel auch seinen Part dazu leisten durfte.
Ja, du kamst in die Loge vom Spiel, hast du schon gesagt, und warst schon sehr gut drauf, denn ihr habt kurz vorher die Info bekommen, dass ihr das erste Mal live auch richtig singen könnt. Also nicht nur Playback, so dass ihr da stehen dürft und so eure
Mühe bewegt. Der erste Song klang aber so ein bisschen, da habe ich deine Stimme nicht so richtig gehört. Im zweiten Song viel besser.
War besser, ja. Sie haben dann auch wir haben einen Sound, also ehrlicherweise muss man ja sagen, wir haben es zuletzt, wenn wir da unten standen, war es technisch immer nicht möglich, gerade mit der alten Anlage, mit der alten Soundanlage, dass wir komplett alles abnehmen und richtig live spielen. Bei Lotto war es halt nur die Gitarre und der Gesang, das war irgendwie eingestellt, das hatten sie Ewigkeiten irgendwie eingestellt und geprobt und optimiert. Das fehlte bei uns bisher und wir sind natürlich immer eine größere Kombo mit Schlagzeug, irgendwie zwei Gitarren und Bass. Das war dann immer alles nicht so einfach. Jetzt mit der neuen Soundanlage haben wir jetzt gesagt so, ey, lass uns doch wenigstens versuchen, dass wir das so gut wie möglich live hinbekommen und waren deswegen schon um 17 Uhr im Stadion und haben zumindest den Gesang live gemacht, auf das Playback drauf und also den Gesang von dem Originalsong runtergenommen und haben dann live ins Mikrofon gesungen. Und das war natürlich, wenn du den Soundcheck machst im leeren Stadion, dann klingt das erstmal ganz gut, wenn das Stadion dann voll ist und die Leute mitsingen, dann muss da nochmal nachgeregelt werden. Und das war, glaube ich, beim ersten Song so war das so, dass ein bisschen nachgeregelt werden musste. Das war dann bei meinem Hamburg Libisel war das schon anders.
Ja,
und
viel besser.
Da klang es dann auch schon viel besser. Und ich war so maximal aufgeregt. Also
hast du gesehen, wir haben für dich extra so Wunderkerzen
gemacht. Natürlich.
Es war romantisches Licht von der Arena extra für dich, so blaues Licht und wir mit Wunderkerzen, das passte alles.
Nee, das war wirklich gut, aber ich war auch echt, also echt aufgeregt, wenn du da unten stehst, dann vor 57.000 und dann singst du live, das ist dann schon was anderes.
Und letzte ich Woche muss sagen, hast du noch gesagt, du warst gar nicht, würdest gar nicht aufgeregt sein, wenn du da vorne stehst.
Ja, war ich in dem Fall aber schon, weil dann gehen einem, weißt du, das ist dann so ein Moment, da gehen einem tausend Sachen durch den Kopf. Du weißt ganz genau, wie die Strophe funktioniert und wie der Ablauf ist und so. Aber wenn du dann da unten stehst und dann der Adrenalin so in dich reinschießt, dann ist das schon was anderes. Und dann guckst du da hoch, die Nordtribüne komplett voll, die fahren. Und dann geht das Licht aus, auch noch bei meinem Hamburg-Liebis.
Geil.
Das war schon besonders. Also da, an diesem Punkt war für mich so,
die Welt
was soll heute noch schief.
Ja, genau, für mich auch. Und ich muss sagen, selbst als Fan, der da einfach nur steht und zuguckt, ich dachte mir so, das ist Fußballkultur at its best.
Ja.
Schalke, HSV, das ist ein Erstligaspiel, krieg ich sogar ein bisschen Gänsehaut.
Ja, ja.
Das ist ein Top 5 erste Bundesligaspiel, das ist authentisch, das sind geile Vereine mit Tradition. Das wünschen sich viele Menschen, so ein Spiel zu sehen. Es sollte ja alles ganz anders kommen, auch vom Spielniveau. Es war ja ganz schlimm. Aber so war der Start.
Ganz vielleicht kurz einmal vorgreifen. Ich hatte nämlich eine Karte weitergegeben an eine Bekannte, sie schrieb mich an, sie braucht eine Karte irgendwie für einen Freund, der aus Portugal zu Besuch ist, der ist nur 2 Tage da, der wird so gerne hier Fußball schauen. Da habe ich ihm noch eine Karte geklärt und den habe ich dann im Stadion noch getroffen. Der saß dann hinter mir hinter meinem Dauerkartenplatz. Und dann habe ich in der Halbzeit mit ihm gequatscht und er ist Benfica-Fan und er sagte, ey, es ist so krass, was hier los ist, sagt er. Er beneidet uns so sehr für das, was wir hier haben. Wenn er das vergleicht mit Benfica, mit denen in Portugal, wenn man das so mit den Ligen vergleicht und auch woanders, wo er schon Fußball gesehen hat, weil er ziemlich viel rumkommt. Und er sagte, aber wenn er das hier sieht, ey, das ist zweite Liga, ein Armspiel, die Stimmung. Er sagte, Wahnsinn, er war total geflasht. Dann natürlich auch mit dem 2-0 zur Halbzeit, ne, kommen wir gleich zu. Aber es war, da passte alles. Der hatte strahlende Augen und meinte so, Alter, ey, selbst in Deutschland in der dritten Liga ist das alles noch um Längen geiler als bei uns in der ersten Liga in Portugal. Und das ging natürlich runter wie Öl. Und das reiht sich natürlich in das ein, was du gerade auch beschreibst. Das ist einfach, es war
ja und, war und dann gemacht. Neben Stefan Schnurr, der ja auch da war, immer so ein bisschen alte Fußballschule beim HSV, war auch der verlorene Sohn. Jonas Bolt hatte wieder den Weg zurückgefunden.
Ja, ich hatte ihn gesehen.
Ja, und fand ich auch gut. Einmal Hamburger, immer Hamburger. Hat, ich glaube, irgendwie einer noch, hast du noch gepostet oder so? Ich weiß es nicht.
Ja, das war, kann ich mich daran erinnern.
Kann gerade sie noch daran erinnern. Da, aber es war Romantik, Fußballromantik pur.
Ja, definitiv.
Also Muchel, ich muss nochmal sagen, es war mein Lieblingsmoment an dem ganzen Abend. Also vielen Dank dafür.
Danke. Fällt jetzt aber auch nicht so schwer
bei so. Obwohl, nee, nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, es war so wie bei Titanic, wo sie dann vorne auf dem Deck sind und dann im nächsten Moment kam die Stimme und das war der letzte Tag, wo der letzte Nacht, die Titanic hier hatte. Danach ging nämlich irgendwie die 60 Minuten Untergang los. Beim HSV war es nicht ganz so. Erste Halbzeit.
Stübi hat vorm Spiel auch noch eine geile Ansage gemacht, ne? Ja. Ich habe sie selber nicht mitbekommen, aber bei mir wurde es noch zugespielt heute, dass er irgendwie gesagt hatte, ja, und heute ganz besonderes Spiel. Und er hat richtig gepusht, ne? Er war richtig heiß und hat gesagt, und dieses Mal ab der 60. oder dieses Mal ist es anders in der 60. Minute, ist nämlich genau darauf eingegangen, dass wir da ja immer so ein bisschen einbrechen. Naja, wir kommen ja jetzt zum Spiel.
Ja, und auch man um muss die 60. sagen, Minute man muss sagen, und der DFB und der HSV hatten vorher genau zugehört bei uns im Podcast, nachdem wir hier gesagt hatten, dass die Bälle natürlich ganz gern mal dann auf Ansage ein bisschen später reingeworfen werden, was ja der HSV mehr als nötig hat im Moment, sobald er in Führung geht, gab es eine neue Regelung. Die Bälle lagen schon bereit auf markierten Positionen. Es gab Ballkinder durften sie nicht mehr einfach in der Hand haben und dann mal links, rechts, falsch reinwerfen. Da Keigernetz. Darf man jetzt wohl nicht mehr schummeln.
Wann hast du das letzte Mal dir den Platz so genau angeschaut?
Wieso?
Ich glaube, die Bälle liegen auf diesen Positionen schon seit 2 Jahren.
Nein, doch.
Wirklich?
Ja. Nein.
Ja, safe.
Niemals.
Also, liebe Hörer, es wird ja bestimmt jemand unter euch sein, der das noch besser weiß als ich.
Ich glaube nicht.
Und vor allem noch besser als Kai.
Also da... Na gut, müssen wir gucken.
Ich will jetzt gar nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber ich weiß, das ist schon deutlich länger. Nicht zuerst zu diesem Spiel.
Sondern. Okay.
Gut, aber ja, sie lagen trotzdem auf ihren Positionen.
Bitter.
Ja, es war alles angerichtet nach dem Abschlag. Und ich dachte tatsächlich übrigens, es wäre Halbplayback sogar, weil es so gut gesungen war.
Also ja,
war
das so, also so wie das ohne Original. Scheiß, das meinte nach auch jemand, ey, es klang richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das gesungen habt. Ja. Also ich dachte, das wäre Playback. Das war ja totales Kompliment. Aber, ja,
absolut, absolut.
Ja,
nee. Häufiger. Jetzt bitte häufiger. Und ja. Das Spiel ging los.
Ja, lass uns zur Aufstellung kommen.
Ja, genau.
Ich finde, da war schon der erste Moment, wo ich dachte, das könnte heute. Also, wenn das aufgeht, Respekt. Wenn nicht, ciao, Kakao.
Meffert, Schonlau haben gespielt. Das war jetzt, glaube ich, nicht so die große Überraschung gewesen. Dann, warte mal, wo ist denn hier? Dann haben.
Ach, jetzt ist es weg. Naja, Poreba, Richter.
Genau.
Und in der Abwehr quasi Muheim und El Fadli.
Also Mikkel Francy auch in der Abwehr.
Ja,
also
ja,
auch genau. Kein Stammspieler, sagen wir mal so. Mhm. Ja, während des Spiels sagte ich auch so, naja gut, oder halt, ich sag jetzt mal, El Fadli lieber dann auf die 6 und Schonlau. Also es war alles okay, aber es war alles auch irgendwie Balde, Jatta draußen.
Dombe. Es war relativ defensiv aufgestellt, muss ich sagen.
Ja, ich fand es okay mit der. Also ich dachte jetzt nicht so, oh mein Gott, was ist das jetzt für eine Aufstellung? Ehrlich gesagt, ich fand Mikkel Bronze jetzt auch seine Sache eigentlich tatsächlich auch ganz okay gemacht. Es gibt andere, würde ich sagen, Trainer, die irgendwie in den letzten ein, zwei Spielen, bevor sie gehen, dann irgendwie völlig wild aufstellen. Also so ein Otto Stange dann.
Aber ich fand, aber das Gleiche hatten wir bei Tim Walter auch noch. Erinnert ihr euch? Es ging los mit dem Torwartwechsel.
Ja, ja, aber ich finde, es war jetzt nicht so das Gefühl da, dass das hier so ein Endspiel für Steffen Baumgart
doch,
ist.
Doch.
Für mich nicht. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er bei einer Niederlage fliegt.
Ich auch nicht, Kai.
Vor allen Dingen nach der Zusage von Kunz, es ist ja, also ich bin damit völlig fein, ja. Ich finde, ich kann das jetzt im Nachhinein voll nachvollziehen, aber vorm Spiel dachte ich mir, das wird jetzt nicht irgendwie so ein Do-or-Die-Spiel für ihn. Und dann muss ich mich dazu sagen, war das so ein Spiel, ich fand, es ging los und man hat jetzt keine überzeugende, gut performende HSV-Mannschaft gesehen. Aber ich finde, man hat eine extrem schwache, schlechte Schalker-Mannschaft gesehen, die verunsichert wirkte. Und so waren wir dann trotz, finde ich, einer mäßigen Leistung trotzdem noch das bessere Team in der ersten Halbzeit.
Zusammengefasst, bei Insta hatte ich auch geschrieben, HSV mittel, Schalke schlecht. So habe ich es
auch gesehen.
Ja. Auch irgendwie, oder haben wir es ja wahrscheinlich dann alle irgendwie so ein bisschen gesehen.
Ja,
die beiden Mieser Tore, Zweitliga-Kick, ne?
Ja, Niveau. Die beiden Tore waren jetzt ja auch nicht top herausgespielt. Das war einmal der Freistoß, den Richter sehr gut reinmacht. Ich dachte, Muheim tritt an, aber alles gut.
Also sorry, da dachte ich auch wirklich an meine Prediction, so nach dem Motto, Schalke spielt gegen den Abstieg. Also rein sportlich in der ersten Halbzeit war das eine Abstiegsmannschaft.
Ja. Richtig, und dann das zweite Tor.
Wie war
das?
Königsdörfer, ne?
Ja, Königsdorfer.
Individueller Fehler von Schalke.
Ja, da war genau, da. Deswegen, also
es war nicht. Also das Freistoßtor hat auch ein Erstligatorwart, hat den Ball so, da würde ich schon mal so einschlagen.
Heuer hat den auch.
Ja, so, oder ein guter Zweitligatorwart. Und das zweite Tor, gut, man muss die Jungs ja auch loben, die pressen ja nicht zum Spaß, das muss man ja auch mal der Fairness halber sagen. Also die üben ja jetzt nicht und laufen sich ja nicht immer tot. Just for fun, sondern um genau solche Situationen auch zu erzwingen. Trotzdem war es noch blind von Schalke mitgemacht.
Ja, Halbzeit war alles unglaublich. Wir dachten noch, Schalke.
Wir hätten hier sogar fast noch 3-0 führen können.
Ja, ne? Also. Ja, die Stimmung bei uns war auf dem absoluten Peak. Es wurde Schalke 04 gesungen, so nach dem Motto, dass wir 4-0 vielleicht gewinnen und jetzt ist die Befreiung.
Ich habe gesagt, zu 95% gewinnen wir das Spiel jetzt, ja, weil ein 2-0 zur Halbzeit gegen so schlechte Schalker kannst du nicht mehr unentschieden spielen oder verlieren.
Vor allem, weil wir in der letzten Zeit auch immer eine schlechte und eine gute Halbzeit hatten und für mich die Halbzeit, der jetzt auch nicht überragend war von uns in der ersten Halbzeit, Schalke einfach noch schlechter war. Deswegen dachte ich, also für uns kann es jetzt keinen Dip nach unten geben, sondern eher nochmal einen Dip nach oben. Weißt du, du gehst jetzt in die Halbzeit, da gibt es jetzt nochmal eine klare Ansage. Man hat gerade in den letzten Wochen gerade dieses...
Man hat eine gute Bank.
Genau, man hat eine gute Bank. Du hast Leute wie Dompe, wie Jatta. Na, Jatta, da scheinen sich ja nun immer die Geister. Aber zumindest hast du auf der Bank einfach richtig, richtig gute Leute noch sitzen gehabt, ne? Ferrei, der jetzt vielleicht auch Karabek, Balde, alles Leute, die ja offensiv auch nochmal richtig Gas geben könnten. Ja, und dann weiß ich nicht, was da in der Halbzeit besprochen worden ist.
Zweite Halbzeit ging es auf jeden Fall bergab, dann hat es erst ein bisschen dahin geplätschert, das Spiel. Und dann. Und
da haben die ersten schon gemeckert und gesagt, ey, wir geben gerade die Kontrolle ab, wir bauen Schalke gerade auf, wenn wir jetzt so weitermachen, dann klingelt es.
Der kam einfach nicht gut aus der Halbzeit.
Ja. Ich finde schon, dass es sich sehr schnell abgezeichnet hat, dass der HSV irgendwie nicht richtig auf dem Platz steht und dass plötzlich die so schlechten Schalker irgendwie dann wieder am Drücker waren und da tatsächlich Bälle Richtung Tor gebracht haben. Alleine war ja schon irgendwie plötzlich belastend, ehrlicherweise. Und das war auch so der Moment, wo ich dann so dachte, scheiße, ich vertraue unserer Abwehr so wenig, dass das jetzt tatsächlich nochmal, dass die nochmal rankommen könnten.
Ja, das. Und dann kam ja auch die 57. Minute und dann steht es auf einmal 2-1.
Ja.
So, das
ja.
Ist, und damit ging es dann eigentlich los. Und, mhm. Und ich glaube, da war der erste Sargnagel für Steffen Baumgart quasi eingeschlagen. Und er hat den zweiten Sargnagel zwar wenige Minuten nach dem Tor von dem Anschlusstreffer von Schalke, hat er sich selber quasi reingenagelt. Und zwar mit der Auswechslung von Perrin und Hefti.
Einwechslung,
genau, wo er Meffert und Mikkel Bronzy rausgenommen hat. Mikkel Bronzy für mich bis dahin einer der noch besten Spieler, so auf, ja. Auf jeden Fall in der Abwehr. Und da liegst du jetzt 2-1 hinten. Nach vorne ging in dem Moment gar nichts. Also du kommst aus der Abwehr, aus der Halbzeit raus, es geht nach vorne gar nichts. Und dann wechselst du zwei Defensive ein, also zwei Defensive ja auch aus und wechselst dafür zwei Defensive ein mit Perrin und Hefti. Hefti kommt rein. Ich glaube, also ich weiß nicht, was der, ob der Schmierseife unter den Schuhen hatte oder Schlittschuhe an.
Das war absurd.
Also das war wirklich, ich habe schon auffällig. Lange nicht mehr so eine schlechte Leistung eines Spielers in so kurzer Zeit ja. gesehen. Das Schlimme war, die ersten beiden Aktionen von ihm sind in die Hose gegangen.
Als wäre betrunken gewesen oder so, ne?
Ja, völlig übermotiviert. Der war also ich weiß nicht, was man dem gesagt hat. Also dann sind die ersten beiden Aktionen sind schief gegangen und da hast du sofort gemerkt, egal was der jetzt macht, der war so verunsichert. Mhm. Also eigentlich hättest du ihn sofort wieder auswechseln müssen und einfach mit der Ansage, dass er einfach die ersten beiden Aktionen so scheiße gelaufen sind, dass er einfach aus diesem Trott, der kommt einfach nicht mehr raus. Das hast du sofort gesehen. Den hättest du runternehmen müssen. Das war in dem Moment ist das eine Gefahr für uns gewesen.
Ja, ich habe keine Ahnung von einer Aktion, die er gemacht hat.
Nee. Na gut, Gato hat schon in alle Richtungen gut abladen. Das war sehr, sehr auffällig. Ja, also so auf.
So heftig vor dem Spiel schon getroffen und
deswegen. Ja, irgendwas war Wildes war da. Aber was ich erinnern kann, war schon so, Spiel hat geplätschert, wir waren null griffig mehr und das waren so, wie du meinst schon, Muchel, diese ganzen Einwechslungen waren so Verzweiflungstaten irgendwie. Ich meine, Frey, Jatta, Baldé sind komplett draußen geblieben. Dompe als letzter Einwechslungsspieler in der 79.
Aber was geht im Baumgarts Kopf dann vor? Ja. Warum wechselt er zwei Defensive ein, wenn in der Offensive nichts mehr... Du spielst zu Hause, du hast Leute wie Dompe auf der Bank setzen, der nach vorne hin gerannt ist, der die Spieler, weißt du, der spielt den Knoten in die Beine. Da kommt gar nichts. So, also den wechselt er zur 80. Minute ein.
Ja, ich finde es auch schwierig.
Also ich finde, was auch bezeichnend war, war, dass sozusagen ja Baumgart an der Seitenlinie im T-Shirt immer extrem aktiv ist. Ja, der pusht, der macht, der hampelt rum, der zappelt rum. Und ich finde so.
Der ist auch richtig gerannt. Der hat da einen oder anderen Sprint da hingelegt.
Genau. Und das ist ja so eigentlich derbe geil. Viel besser finde ich jetzt als jemand, der da völlig emotionslos auf seinem Stuhl sitzt. Aber umso erschreckender war es, glaube ich, dann auch in der Beurteilung von Stefan Kunz gegenüber der Arbeit von Baumgart, dass man trotz dieser Aktivität irgendwie so gar keinen Einfluss aufs Spiel gefühlt hat. Ja, also der schreit rum, der hampelt rum, der macht rum, aber die Mannschaft wirkt trotzdem total lethargisch und plätschert da vor sich hin. Ja, also das scheint ja überhaupt gar nicht mehr die Mannschaft erreicht zu haben, was er da am Spielfeldrand an Aktivität verbreitet hat. Und genauso wie damals, wir hatten mal so zwei, drei Spiele jetzt in der Hinrunde, wo wir dachten, das ist jetzt der HSV, das ist jetzt der beste Kader. Und dann verpuffte so total die Handschrift von Baumgart, dass man so gar keine Linie mehr von ihm erkannt hat. Ja, sind wir jetzt besonders offensiv, stehen wir jetzt stabil defensiv, sind wir jetzt besonders zweikampfstark? Also man hat irgendwie gar nicht mehr erkannt, welchen Einfluss Baumgart hat. Und ich glaube, das war dann in der Beurteilung auch irgendwie der entscheidende Faktor, dass man sich gesagt hat, wir trennen uns von ihm, weil es wird jetzt gegen Karlsruhe mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht irgendwie eine Wende kommen. Oder klar, hast du dann auch, muss man ja auch noch hinzukommen dann in so einer zweiten Halbzeit, wenn du so einen Gegentreffer bekommst, eine Mannschaft, die eben seit vielen Spielen eher eine Negativserie hat und dann natürlich verunsichert ist, ja. Also das war jetzt keine gestandene HSV-Mannschaft auf dem Platz, aber auch da hatten wir in der vorherigen Podcast-Folge gesagt, ist Steffen Baumgart dafür verantwortlich, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die sich entweder taktisch oder mental oder durch seinen Einfluss von außen irgendwie stabil fühlt. Und das hat er gar nicht mehr irgendwie verkörpern oder überschwappen lassen können.
Finde ich auch. Ich finde es krass, muss ich sagen. Ich hatte selten mal so, also eigentlich war ich eher Baumgart-Fan. So, ne? Aber klar, aus den besagten Gründen, nie richtig eine Serie, nie richtig Zugriff gehabt, ist dann schwierig. Aber es ist schon krass, aus der Vergangenheit war man immer eher gewöhnt, dass oder zumindest aus den letzten paar Jahren, dass der HSV dann eher, ich sag's mal, 5 Spieltage zu lange festgehalten hat, als 5 Spieltage zu früh. Jetzt unter Kunz ist das schon so, also in meinen Augen auch irgendwie richtig, jetzt Wechsel. Oder man denkt ja so, ach komm, jetzt befreit man sich von der Last. Aber auch
sehr
auch,
früh,
auch relativ früh, muss man sagen. Davor war es, also da, es war ja auch oft teilweise zu spät, ne? Dann irgendwie, wo man dachte so, oh, jetzt irgendwie früher ein Puls, und ich war ja der größte Fan, zu Weihnachten Trainerwechsel, Rückrundentrainer, alles geil. Aber ich habe nicht einmal richtig die Entlassung gefordert vom Baumgart oder normalerweise immer, ja, hier, jetzt muss er raus, jetzt muss er raus.
Ich auch, genau. Ich war auch vorbereitet auf diesen Podcast so nach dem Motto, ja, Baumgart wird nicht entlassen, und war schon so nach dem Spiel, okay, willkommen in Hamburg, Steffen Baumgart, jetzt musst du mal zeigen, dass du Krise kannst, jetzt musst du mal zeigen, was dich unterscheidet von den letzten Trainern, die dann in diesem Hamburger Sog dann auch immer untergegangen sind, jetzt Ärmel hochkrempeln, jetzt zeigen, was du kannst, bist doch ein Kämpfertyp, dann zeig jetzt mal, wie du kämpfen kannst. Dazu kam es gar nicht mehr. Und da ist meine Frage vielleicht an Muchel jetzt mal, irgendwie musste ich dann daran denken, so, also du wirst ja jetzt wahrscheinlich sagen, dass du Bold Walter hat dich jetzt wahrscheinlich nicht nur vom Punkteschnitt, sondern auch so als du besser überzeugt als Kunz Baumgart, oder?
Naja, Kunz haben wir aktuell noch, aber also Baumgart, muss ich sagen, hat mich tatsächlich nicht vom ersten Tag nicht überzeugt. So, und das ist von der einen, war es bei mir einfach auch für mich so vom Typ her, ja, viele sagen, er war ähnlich wie Tim Walter, ähnlicher Typ. Für mich ist es aber aufgesetzter immer gewesen als ein Tim Walter.
Sind beide laut, ne? Sind beide laut.
Extrovertiert und
gehen an die Presse aktiv ran.
Genau, so, aber das ist mir bei Baumgart immer nicht, also für mich war es immer so ein, eher so eine, ein bisschen mehr Show, ein bisschen mehr so gespielt, weißt du, da war nichts, und wenn du so an diese Instagram-Sachen sitzt, wo sie da mit der Familie auf dem Sofa sitzen und irgendwie da mitjubeln und tun, das ist für mich alles immer so ein bisschen gestaged gewesen, und vielleicht tue ich ihm da total Unrecht.
Ich glaube, es war
kann, genau, das kann gut sein.
Aber ohne Einfluss.
Genau, aber das ist das, was bei mir rübergekommen ist und den Eindruck, den ich hatte. Und deswegen bin ich mit ihm irgendwie nie so richtig wahr geworden. Hinzu kommt denn, und das ist ja eine Komponente, die viel, viel wichtiger ist, dass er für mich auch sportlich mich nicht überzeugt hat. Ich habe bis heute nicht ein System gesehen, also ich kann dir nicht sagen, wofür, oder er hat den Spieler nicht ein System irgendwie eingeprägt, wofür wir stehen, wonach die Spieler spielen. Und du hast es ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Schonlau war, der es im Interview irgendwie gesagt hat, sie wussten nicht, was sie machen sollten. Sie waren völlig willenlos auf dem Platz, dass sie keinen Plan hatten, was die Ansage war.
Ich glaube, das ist auch wichtig, um das nachzuvollziehen. Ich glaube schon, dass auch der Vorstand das Gefühl hatte, dass die Mannschaft jetzt eben nicht mehr so 100% an das glaubt. Das heißt ja nicht, dass du nicht mehr hinter dem Trainer stehst oder dass du Intrigen hast, das muss es ja immer nicht sein, sondern es reicht ja schon, wenn du irgendwie so nicht mehr den Glauben daran hast, dass das, was der Trainer hier vorgibt, so richtig zum Erfolg führt. Wenn du dich eher so gezwungen fühlst, das umzusetzen, weil es halt der Coach ist, aber nicht, weil du es gerne machst. Und da muss man sagen, war natürlich das bei Walter anders, der ja nebenbei, wir wissen Bescheid, dass der auch gerade extrem um seinen Job kämpfen muss, aber der hatte einen Punkteschnitt, und deswegen ist diese Entlassung trotz der Kurzfristigkeit in meinen Augen keine Unverschämtheit, sondern nachvollziehbar. Der berühmte Punkteschnitt hatte Steffen Baumgart 1,6, und ich sag mal so, ein Walter ist mit 1,84 geflogen, und die anderen, auch viele Tits, Tune, hatten alle ein bisschen mehr Punkte als er gesammelt im Schnitt. Und insofern kann man das auch statistisch nachvollziehen.
Für mich so ein bisschen bezeichnen auch, weil Pia und du es ja eben auch sagten, ihr hättet vor dem Spiel nicht gedacht, da selbst bei einer Niederlage, dass er fliegt. Ich glaube, der entscheidende Punkt, warum er nachher geflogen ist, war nämlich dieses Gespräch mit Kunz, wo er einfach auf er hatte einfach keine Antworten. Er wusste, er hatte kein Rezept oder keine Antwort darauf, wie er den Kahn hier rumgedreht bekommt. Ne? Und wenn ihr euch überlegt, wie die Zahlen im Moment sind, also heute stand es, ne, wir sind seit über 3 Jahren das erste Mal, dass wir seit 4 Spielen wieder in Folge ohne Sieg sind. So, ne?
Wie Manchester City, ja.
Ja. Was ich auch so krass finde, ist, dass ich gucke mir ja jedes Mal die PKs nach dem Spiel und vor dem Spiel an. Und jedes Mal ist auch irgendwie so, dass er da die Spieler extrem verteidigt und dann noch darüber redet, dass sie ja gekämpft haben und sie hatten ja auch über weite Strecken gute Phasen und haben immer das umgesetzt, was sie ja auch trainiert haben. Und das war für mich irgendwie so schockierend, weil das habe ich auf dem Platz nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo er hingeguckt hat. Und es ist halt so ein bisschen so, er hat die Realität quasi ausgeblendet aus meiner Sicht und das ist super gefährlich, finde ich. Deswegen, letzte Woche habe ich noch gesagt, ich glaube nicht, dass er jetzt fliegt. Diese Woche, muss ich sagen, bin ich froh, dass der Stecker gezogen wurde, weil ich glaube, dass wir nur so eine Chance haben, dass wir nicht komplett den Anschluss verlieren.
Es ist auf jeden Fall keiner richtig traurig jetzt, ne? Also irgendwie so. Also
was mich trotzdem überrascht hat, bei Sky, die haben eine Umfrage gemacht bei Instagram und es waren 56% oder 59% waren eher, hätten ihn nicht entlassen. So, da war ich irritiert.
Ja? Ja, weil man muss ja sagen, das Gegenargument ist ja auch wiederum, dass du sagst, die letzten 20 Trainerentlassungen haben wir jetzt nicht den Trainer gebracht, der dann das Rezept, den Koffer mitgebracht hat und gesagt hat, so, lieber HSV, ich habe hier das Konzept, damit steigen wir jetzt auf, damit werden wir jetzt erfolgreich. Und da waren Kracher dabei, da war alles dabei. Man hat ja jetzt gesagt, man hatte mit Tim Walter und Steffen Baumgart 2 laute Trainer, jetzt bräuchte man mal vielleicht wieder einen gestandenen, ruhigeren Trainer. Ja, aber
wir brauchen jemanden mit einer Philosophie,
genau,
wir brauchen
aber jemanden, der ein Spielsystem. Wir hatten ja alle Philosophien schon, ja, wir hatten jung, wir hatten alt, wir hatten alles dabei. Und es scheint ja jetzt auch nicht so zu sein, dass ein Trainerwechsel immer das bewirkt, dass jetzt der nächste Trainer das goldene Konzept hat. Trotzdem muss man sagen, hat man jetzt einfach so viele Baustellen gehabt. Man hätte jetzt jeden Spieler wieder zum Psychologen schicken können. Man hätte die ganze Woche nach so einem Spiel, kannst du 100 Videoanalysen machen und der Mannschaft von Minute 1 bis Minute 90 erzählen, was sie besser machen kann. So viel kann sich keiner merken, so viel kann keiner aufarbeiten. Du kannst die Jungs auch nach so einer Niederlagenserie mit immer der gleichen Ansprache auch nicht mehr so richtig berühren und rausholen. Da ist natürlich ein Trainerwechsel jetzt, um diese ganzen Baustellen zu schließen, schon die einfachste und schnellste Methode.
Ist es, aber ich muss auch sagen, ich habe mir dann während des Spiels auch immer mal die Spiele angeschaut, gerade in der zweiten Halbzeit, ne? Und ich muss sagen, dass die Körpersprache, deswegen, also Trainer, ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig, dass viele Sachen sind, die er nicht gut gemacht hat oder vielleicht hätte besser machen können. Ist immer leicht gesagt, ne, aus so einer Situation von uns heraus. Wir sind irgendwelche Sofa-Trainer, die sowieso immer alles besser wissen. Aber, man muss einfach auch mal den Kelch jetzt an die Spieler weitergeben und denen einfach auch mal einen Vorwurf machen. Weil es kann nicht immer sein, ne? Dass immer die Trainer, ja, es ist das Leichteste, dass die jetzt den Kopf dafür hinhalten. Aber wenn ich mir die Körpersprache anschaue, wenn ich mir einen Schonlau und einen Meffert anschaue, wenn ich da die Körpersprache auf dem Platz sehe, wie die sich gehen lassen und wie die, wo du merkst, die haben gar nicht dieses Feuer, die haben aufgegeben quasi in der zweiten Halbzeit, als es 2-2 oder als es 2-1 stand, da sind die komplett ineinander zusammengebrochen. Da war
gerade unsere Führungsspieler,
da,
ne?
Genau, und das sind unsere Führungsspieler. Und wenn die nicht vorangehen, da ist so ein Davy Selke, der noch am ehesten da gepusht hat, der mit Krämpfen da nach hinten noch gerannt ist und irgendwie die Leute da irgendwie zusammengestaucht hat. Es ist einfach, also
da, ja, du musst, und das ist so krass, ja, also eben habe ich ja schon gesagt, du musst sie eigentlich zum Psychologen schicken, musst sie eigentlich Video machen, du musst sie aber auch noch on top eigentlich für so nach einer 0-2-Rückstand-Geschichte, nach einer 2-0-Führung so noch ein 2-2 zu kassieren, du musst sie eigentlich on top auch noch die ganze Zeit laufen lassen in der Woche als Strafe dafür, wie du so ein Spiel aus der Hand geben kannst. So viel kannst du gar nicht machen dann, also dann wechsel lieber.
Und dann frage ich mich, was machen die in diesen Mannschaftsabenden oder in diesen, wenn sie in der Presse steht, dass sie sich zusammengesetzt haben und irgendwie Tachlis geredet haben und irgendwie, ne, so rein Tisch gemacht haben nach dem Motto, wir wissen jetzt, wo der Weg hingeht und was wir machen müssen und haben uns irgendwie raufen uns jetzt zusammen und haben ein Ziel und bla 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 bla. So, wo?
Jetzt haben viele gesagt, stopp, liebe Podcast-Jungs, ihr seid zu hart. Wir haben extremes Verletzungspech.
Ach, Führungsspieler, come on, fuck off. Wer sagt
Führungsspieler,
das?
Wie Glatze
das hat nicht einer und so sind
verletzt.
Das hat wer, nicht einer geschrieben.
Wer hat's geschrieben? No way. So, und jetzt muss ich aber sagen, das ist für mich auch eine Ausrede, denn wir haben 13 Spiele gespielt und es ist jetzt, man kann es auch anders formulieren, aber es ist die schwächste Liga aller Zeiten, zweite Liga aller Zeiten. Wir haben 24 Punkte, deswegen ist das eben auch keine Ausrede. Du musst ja nicht mal überperformen oder so. Es reicht wirklich nicht, du musst nicht überragend punkten, um schon ganz vorne mitzuspielen. Deswegen, es wird jetzt hier auch nicht dem HSV zu schwer gemacht. Es ist alles eigentlich, der HSV kann sich nicht über die äußeren Umstände beschweren, ja, durch Verletzungspech oder die anderen Mannschaften so Punkte. Die stärksten Mannschaften, wie Hertha und so, die performen alle nicht, ja. Und also es liegt auch nicht an den Umständen.
Es waren einfach zu viele Spieler, fast alle Spieler sind nicht an ihrem persönlichen Leistungsmaximum. Da, ich würde sagen, ganz, ganz viele deutlich darunter. Und dann ist ja die Frage, so eine Muchel, du sagst, also das sagst du nicht, aber ist der einzelne Spieler schuld? Ist der Coach schuld, der durch das System oder was auch immer, durch das Training die Spieler nicht irgendwie ans Limit pusht, wie vielleicht ein Klopp das per excellence macht, der die auf 120% macht, wo auf einmal so ein Großkreuz in der Nationalmannschaft spielt oder so? Oder wer ist da schuld? Wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Trainerwechsel finde ich jetzt auch genau richtig. Hat den größten Hebel. Also es kommt relativ früh, weißt ja auch nicht, ob war das Vier-Augen-Gespräch zwischen Kunz und hier Baumgart ausschlaggebend, war beim HSV auch nicht ausschließbar der Druck vom Aufsichtsrat riesig oder groß irgendwie und hat er sich da reinreden lassen oder hat er schon ein Buddy, kommen wir jetzt gleich zu, Labbadia irgendwie, den er so oder so gerne einsetzen will.
Auch da können wir ja mal kurz einmal einen Blick zurückwerfen. Wenn man dem glauben kann, was jetzt in der Presse stand, dass Jonas Bolt im Sommer Baumgart gerne irgendwie gechust hätte und gerne einen Neuanfang gemacht hätte und das wohl am Ende auch mit ein Grund dafür war, dass man gesagt hat, nee, man will an Baumgart festhalten und chust dann lieber Jonas Bolt. Das stand ja gerade so gefühlt in der Presse. Ich glaube, dass der Aufsichtsrat sich auch davor schon relativ klar für Baumgart ausgesprochen hat. Ich glaube, dass das jetzt wirklich eine Entscheidung war, die Kunz getroffen hat, wo er gesagt hat, sorry, ich habe so viel jetzt in meinem Berufsleben auch schon miterlebt, habe mit so viel mit Spielern, ich bin selber Trainer ewig gewesen, habe alles irgendwie mitgemacht. Ich merke, dass er mit seinem Latein am Ende ist, dass er keine Antworten auf meine Fragen hat, auf diese Probleme, die wir haben, sei es ne, die Gegentore in Minute, weiß nicht, Anfang der zweiten Halbzeit, auf all diese Sachen, dass er kein Mittel weiß, das abzustellen. Und ich glaube, dass das der Grund war für ihn dann auch zu sagen, so...
Ja, finde ich auch lustig, weil ich hatte ja schon oft moniert, dass ich den Aufsichtsrat extrem schwach aufgestellt finde, so von der sportlichen Expertise.
Brauchst du aber nicht, wenn du einen hast wie Kunz.
Absolut, aber ich finde trotzdem, ich finde das ganz interessant. Also ich hatte auch damals gehört, dass der Aufsichtsrat sich extrem dafür eingesetzt hat, eine Lösung zu finden, also extrem gedrückt hat, Walter zu entlassen. Es war okay, es wollten die meisten Fans am Ende auch, aber... sich auch extrem dafür eingesetzt hat, Steffen Baumgart zu installieren, was ja jetzt nachweislich nicht funktioniert hat. Und es werden auch, soweit ich gehört habe, jetzt doch mal in den nächsten im nächsten Jahr auch noch ein paar Positionen im Aufsichtsrat wieder frei oder verlängert. Insofern stehen die Jungs da ganz schön unter Druck. Ja, die haben jetzt nicht die beste Arbeit geleistet und müssen bald um eine Verlängerung bitten. Also insofern, ich bin gespannt.
Schaue ich im Moment aber gar nicht so drauf, weil für mich erstmal grundsätzlich das Sportliche im Fokus steht. Und ja, natürlich haben sie immer da einen großen Teil oder als Aufsichtsrat
reden mit,
aber ist für mich erstmal zweigrangig.
So. Ich habe noch eine Frage zum Schalke-Spiel.
Ja.
Habt ihr das mitbekommen, dass, ich weiß nicht mehr, ob es Karabetz war, dass am Ende, da stand glaube ich schon 2-2, meine ich, dass da von Baumgart noch ein kleiner Zettel an Schonlau gegeben wurde, über einen Auswechselspieler. Bascho sich auf jeden Fall diesen Zettel schnell geschnappt hat, einmal durchgelesen hat und dann... habe keine Veränderung gesehen. Ich wusste nicht, also ich philosophiere die ganze Zeit, was auf diesem Zettel gestanden haben könnte. Aber ich weiß es nicht.
Danke für nichts.
Ja. Ich hab
okay. Also Gato hat sowieso nichts gesehen.
Es war leider nicht mehr das 3-2, was er da aufgeschrieben hatte, weil dazu kam es ja dann leider nicht. Aber ja.
Also trotzdem nochmal. Was trotzdem erfrischend war, ich muss sagen, Otto Stange, mir gefällt der Junge, ne? Der hat Bock, der ist spritzig mit seinen 17 Jahren. Das ist schon, ja, freue ich mich, dass so einer jetzt auch die Chance hat, sein erstes Heimdebüt zu geben. Ich musste, kann ganz kurz erzählen noch, ich habe ihn nach dem Spiel kurz kennengelernt, im Sinne von, er hat kurz Hallo gesagt, die Hand gegeben. Super höflich, ne? Und er saß da mit seiner Family und hat da seine Zelta getrunken. Ja, mega sympathischer Spieler und ich glaube, wenn der mit den beiden auf dem Boden bleibt und an sich arbeitet, könnte das ja ein Talent werden aus unserer Jugend.
Ja, bin ich ein Riesenfan von, das bringt immer am meisten Spaß, ja?
Zu ihm kann ich auch noch was sagen, es war nämlich sehr lustig, wir hatten am Donnerstag Besuch von unseren Nachbarn und ich bin schon sehr lange immer in Kontakt, seit 2017 wohne ich in der Wohnung, mit dem Barbetreiber über der Bar, der ich wohne und das ist Josh Stange und ich habe am Donnerstag ganz so aus Spaß gesagt, haha, stell mal vor, der Sohn ist Otto Stange. Ja, also der Barbetreiber, über dem ich wohne, ist einfach der Vater von Otto Stange. Und ich habe Otto Stange schon 2017 immer mit dem Skateboard draußen rumdüsen sehen, aber hab die Leistung nicht gebracht, dass das ja der Otto Stange sein könnte.
Wie heißt die Bar? Und,
Bacana hieß sie früher, jetzt wurde sie neu übernommen und heißt irgendwie, ja. Aber genau, das hat Josh Stange sehr lange geführt und ich habe da immer Fußball geguckt und da war eben Otto Stange dann auch immer mal dabei und ich fand es sehr lustig, als mir das plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass das jetzt unser neuer Youngster Otto Stange ist.
Ja. Siehst du?
Sehr gut.
Tim Heitz, ja, wer soll es denn jetzt übernehmen?
Ja, warte, bevor wir mit dem Name-Dropping anfangen, muss ich noch eine Frage an euch stellen. Glaubt ihr, dass nicht vielleicht auch von entscheidender Bedeutung für den Trainerwechsel die Stimmung der Fans war? Diverse Medien haben berichtet, dass die Stimmung im Stadion zum ersten Mal seit langem ja wirklich gekippt wäre und es danach
gepfiffen wurde. Ja.
Muss man ja auch mal das Positive sehen. Hat der Vorstand da im Sinne von Stefan Kunz vielleicht dann auch gesagt, ey, wir nehmen total ernst, wie die Stimmung unter den Fans ist und die ist gekippt und wenn die Stimmung kippt, dann müssen wir auch reagieren und das, was die Fans da anscheinend unbewusst fordern, dem Nachdruck verleihen und den Trainer wechseln?
Das wäre sehr schwach, muss man sagen, aber also, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, dass das aber in die Gesamtgemütslage mit reinzählt. Also, dass du schon natürlich so eine Spannung und so eine Schwingung mit aufnimmst.
Aber die geht ja gar nicht. Also, wenn du gewinnst, ist wieder alles gut. Oder zwei Spiele in Folge. Wenn du drei Spiele in Folge gewinnst, ist wird die Europafahne gehisst in der Nordtribüne. Also ich glaube nicht, dass dann irgendwie gesagt wird, oh, ist immer noch scheiße und ich finde alles, also ich glaube, das ist auch ein Stück weit das Resultat von jetzt vier Spielen, wo wir nicht gewonnen haben oder gar nicht, wie genau Statistik ist. Ja, eine Momentaufnahme, dann halt noch das Abendblatt, was da den Artikel zugeschrieben hat, aber das würde ich jetzt nicht, also kann man irgendwie mit einfließen lassen, aber irgendwie jetzt wäre für mich noch zu wenig.
Also von der Statistik her, 20 Punkte nach 13 Spielen ist bisher die schlechteste
Leistung in der zweiten Liga. Ja, absolut.
Also
das finde ich völlig...
Du hast natürlich die Fans jetzt auch, die werden jetzt nach dem nächsten Spiel nicht pfeifen, ne? Wenn der neue Trainer da ist, das wird, ist die Unterstützung erstmal wieder größer.
Wer ist euer Favorit?
Na, erstmal, was wurde gesagt? Also ganz kurz, um es einmal ganz klar zu sagen, Kunz hat gesagt, er macht es definitiv nicht. Er ist hier angetreten, hätte er Trainer sein wollen, hätte er den Trainerposten genommen.
Stopp, und da interveniere ich, das finde ich scheiße.
Nee, finde ich nicht.
Ich finde das scheiße.
Nein, finde ich nicht.
Ich finde, er kostet den HSV nicht mehr Geld. Er hätte das nehmen können, machen können. Er hat Erfahrung als Trainer. Er kann besonders vielleicht junge Spieler wie Otto Stange, über den wir gerade gesprochen haben, fördern. Er könnte sofort anfangen. Er verliert keine Zeit mit der Vertragsverhandlung. Er kennt den Kader. Er kann Verantwortung übernehmen. Und wenn er langfristig sich lieber in der Sportdirektorposition oder in der Vorstandsposition sieht, kann er da auch gerne wieder hin zurückkehren. Ich finde, kurzfristig hätte ich mir gewünscht, dass er die Ärmel hochkrempelt und selbst übernimmt. Ist ja ein Lob für ihn, ja, dass ich ihn nicht als schlechteste Lösung sehe.
Nun haben wir aber mit VW und Polzin haben wir jetzt erstmal zwei, die das Ganze übernehmen. Die beiden sind kurz davor, ihre Abschlussprüfung jetzt im Dezember zu machen. Das heißt, ihren Trainerschein auch wirklich zu machen. Das war ja beim letzten Mal noch das Problem, auch bei Polzin. Er hat ja einmal übernommen, das Spiel damals gegen Rostock, glaube ich, 2-2 hat er geholt. Und jetzt übernehmen erstmal vorübergangsweise VW und Polzin. Grundsätzlich muss ich sagen, und da können wir schon mal mit dem ersten Namen anfangen, ich finde VW, finde ich einen spannenden Call. Ich finde, das ist so ein junger Wilder, im Sinne von, erinnert mich so ein bisschen an viele andere Trainer, wo man sagt, irgendwie, die haben Stallgeruch, die kennen die jungen Spieler, den kannst du jetzt aufbauen. Ich glaube nur, das einzige Problem ist, dass wir einfach nicht die Zeit dafür haben oder dass man ihm nicht die Zeit geben wird, weil wenn du mit einem VW in den Ring steigst, dann bedeutet das auch, dass du hier wieder von einem Neuanfang sprichst und das heißt auch, dass du ihm mindestens, dass das Thema Aufstieg auf jeden Fall dieses Jahr kein Thema ist und erst im nächsten Jahr vielleicht wieder ausgesprochen werden dürfte.
Also für mich wäre, also Polzin, VW wäre das ja wahrscheinlich. Genau. Polzin ist ja so hört man noch einen Tacken vor VW, auch, ich sag mal so, was das äußerliche Auftreten vielleicht so ist. Aber das wäre für mich, wenn es klappen würde, mit Abstand natürlich die beste Lösung. Hast du noch ganz andere Euphorie, du hast welche vom HSV, von der Jugend, du hast dann immer auch irgendwie dieses Beispiel Hürzeler bei St. Pauli, wo das ja unglaublich geklappt hat, so das junge Trainertalent, hat die Chance bekommen, bist aufgestiegen und alle zusammen und hast jetzt nicht irgendwie von außen in Anführungsstrichen Trainer geholt und.
Und VW und Polzin sind halt nicht so ein Assi wie Hürzeler oder so,
ne? Ja, das absolut. Ist genau. Und also das wäre natürlich das Geilste, aber Zeit hast du beim HSV nicht, hast du aufs anderes Umfeld als bei St. Pauli und da muss das erste Spiel halt sitzen, nicht wie damals beim 2-2 gegen Rostock war das, glaube ich, genau, wo es halt nicht saß. Also du musst aus den ersten, na, also eigentlich muss das erste Spiel gewonnen werden und das zweite Minimum mal unentschieden.
Die Frage ist, ob du es jetzt als Stefan Kunz schaffst, das so zu handeln, dass du zum Beispiel jetzt Polzin das Spiel in Karlsruhe gibst, was finde ich sehr unangenehm und schwer ist, und dann bei Sieg es schaffst, das immer weiter hinauszuzögern mit den anderen Kandidaten, sodass du vielleicht Polzin eine Chance gibst, eine Serie aufzubauen und dann zu sagen, ey, das Thema mit anderen Coaches hat sich erledigt, Polzin hat hier eine geile Serie hingelegt, die Euphorie ist da, wir wechseln gar nichts mehr. Nur ich glaube, das wird leider vom Timing her nicht passen, weil man einfach nicht die Zeit hat, Polzin 3-4 Spiele zu geben. Man muss vorher sich schon für einen Trainer entscheiden.
Außer du gewinnst, dann glaube ich, dass man das schon ein bisschen rauszögern kann, aber du musst trotzdem als Manager darauf vorbereitet sein, wenn du verlierst oder unentschieden spielst, musst du in der Woche da drauf ein installieren oder irgendwie hervorzeigen, weil Kunz ist jetzt auch nicht ewig beim HSV.
Was nicht so unrealistisch ist, dass du verlierst bei Karlsruhe.
Ja, richtig. Er ist auch nicht so ultrafest im Sattel. Also von außen betrachtet, ich höre nur links, rechts, ist es jetzt nicht, dass es der Messias ist. Ne? Also eher so im Gegenteil, so ist super sympathisch, aber, wird da viel gesagt. Und der muss halt auch gucken, dass das jetzt halt sitzt, was er jetzt macht. Und kann sich da jetzt nicht erlauben, irgendwie erstmal so ein Uli Hoeneß könnte es aushalten, der gesagt hat, in 1, 2, 3 Wochen irgendwas, keine Ahnung. Aber da muss jetzt performen. Deswegen glaube ich, ich hoffe, dass sie das Spiel jetzt noch bekommen und sie nicht jetzt noch einen Dreck davor vor die Flinter bekommen. Und wenn, dann ist ja die Frage.
Dann schmeiße ich mal zwei Namen rein, wo ich glaube, die man ausschließen kann aufgrund der Verhältnisse, die der HSV im Moment hat. Und zwar geistern ja mit Robert Kovac und Roger Schmidt immer zwei Namen rum, die ja Erstligakaliber sind, mindestens mit Roger Schmidt sogar Champions League Kaliber. Ich glaube, dass Stefan Kunz gar nicht die Möglichkeit hat, sowohl finanziell angeknüpft an die Verträge, die beiden Jungs bisher hatten, als auch vom Ansehen, solche Trainer zu verpflichten. Denn man sieht, dass
oder Nico Kovac?
Nico Kovac.
Ah, du hattest eben Robert gesagt.
Achso, okay. Ja, sorry, nicht Robert Kovac. Nico Kovac und Roger Schmidt, sorry. Mhm. Und ich glaube, dass der HSV gar nicht mehr dieses Standing hat, solche Trainer verpflichten zu können, finanziell das nicht stemmen kann und gleichzeitig das für die Karriereplanung auch absolut risky ist, im Moment beim HSV anzufangen. Ja, die letzten 20 Trainer hatten es nicht leicht. Das ist jetzt wirklich eine Mission, ein Trainer, der noch eine solide, gute Karriere vor sich hat, der riskiert es vielleicht auch nicht, auf diesen Feuerstuhl HSV zu gehen.
Absolut. Unterstreiche ich. Also
das Baumgart ist schwer für Steffen, für Kunz.
Baumgart war ja auch erfolgreich. Paderborn, Köln und jetzt kommt HSV und da ist er ja, aber er hat ja nie eine richtig krasse, noch nie einen erfolgreichen Monat gehabt beim HSV. Das ist schon, wenn man sagen muss, gib mir die Statistiken, the trend is your friend, geh zum HSV, dann hast du erstmal einen kleinen Knick. Früher war es als Spieler, jetzt sind Alamu haben auch ein paar Spieler besser geworden. Momentan ist es beim Trainer halt auch so. Und ich glaube auch, dass wir da, so wie du meinst, kohletechnisch, aber auch reputationsmäßig, da geht es nicht mehr, genau, nicht mehr
alle. Deswegen schließen wir jetzt mal Kovac und Roger Schmidt aus.
Genau, ich glaube aber ein Argument könnte, oder was da bei einem dagegen sprechen könnte, wäre so einer wie Ruud van Nistelrooy. Der Name geistert ja jetzt auch seit gestern natürlich auch, durch die Gazetten und durch die Foren. Und ich glaube, bei dem wäre es anders. Der könnte selbst, der hat mit seinem Namen so ein Standing, dass selbst wenn er hier als Trainer versagen würde, dass er danach damit nicht verbrannt wäre.
Nein, genau. Und da ist der Unterschied. Irgendwo musst du ja mal anfangen. Die anderen haben ja weiter oben angefangen. Und wenn sie jetzt beim HSV scheitern, dann ist schon fast Endstation. Mhm. Bei Van Nistelrooy ist das ja die erste Station. Der hat ja nicht weiter oben angefangen, sondern der kommt
Eindhoven, ja. Naja, Eindhoven jetzt bei Manchester United.
Ja, aber jetzt nicht in einer Führungsposition. Also es ist so, dann muss ich auch sagen, also Van Nistelrooy, das finde ich, ist schon so ein Kaliber, der freut sich jetzt in der Cheftrainerposition beim HSV zu sein und hat da eine Vergangenheit und einen Riesennamen. Ich würde es gut finden.
Würdest du, Muchel brauche ich nicht fragen, Kai folgenden Deal einschlagen.
Tim Walter zurück, ja.
Nee, ja, also. das weiß man dir. Wir würden 5% unserer Anteile an Red Bull verkaufen und Klopp kommt Digga, auf die Trainerbank.
Warte mal, wo kann ich hier dein Mikro runterziehen? 5%,
stopp, 50%.
Ja, aber wir würden nur 5% verkaufen an Red Bull.
50%, Alter, wen interessieren die Anteile? Wir spielen dann Champions League.
Ja.
99, mich interessieren die Anteile. 99% der Anteile, Hauptsache Klopp ist da.
Ich dreh gleich hier zwei Mikrofone runter.
Nein, ey, aber was ist denn mit Heiko Westermann? Hat viel Lob bekommen.
Ja, der ist doch völlig gehirnlos, wenn er jetzt wegziehen würde aus Barcelona, um zum HSV zu gehen.
Wenn man es einem Wahnsinnigen zutraut, dann Heiko Westermann, oder?
Es ist, dass
er jetzt zum HSV geht?
Ja, surreal, wenn ich irgendwelche Videos sehe.
Wie er da im Kreisel bei Barcelona.
Ja, Stübi markiert und ich dachte nur so, oh Mann, dass der Kollege da gerade ist.
Na. Aber er scheint echt gute Arbeit zu machen. Beim HSV loben ihn alle, wie er am Trainingsplatz ja auch mitgemacht hatte und so weiter. Also es scheint wirklich ein Mann, ein Trainer to watch zu sein. Ich sage, ich hätte es vor einem Jahr nicht gedacht, aber ich glaube, Heiko Westermann, Van Nistelrooy, das sind spannende Namen. Ich finde die ganz interessant, ja.
Dann müssen wir auf jeden Fall den Namen droppen und das ist natürlich einfach auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist diese Buddy-Freundschaft natürlich zwischen Kunz und Labbadia, der schöne Bruno, natürlich auch mit einer starken HSV-Vergangenheit, nicht nur als Spieler, sondern auch schon zweimal als Trainer. Jeder erinnert sich, ich habe heute gerade in unserer Podcast-Gruppe noch das Bild rumgeschickt von ihm nach der Relegation in Karlsruhe, wie er da verschwitzt, mit denen die Faust nach oben ballt und ich glaube, jeder hat diesen Moment, nicht nur mit dem Tor von Diaz, aber auch Labbadia verbindet man mit diesem Nichtabstieg auch in Karlsruhe, wo wir die Relegation gepackt haben. Er ist befreundet mit Stefan Kunz, selbst seine, es gibt da einen, auch ihre, die Frauen sind sehr gut miteinander, also auf allen Ebenen ist man da sehr verbandelt. Ich glaube, wenn es der schöne Bruno wäre, hätte es zumindest so ein kleines Geschmäckle, dass es so ein bisschen diese Buddy-Beziehung hat.
Kunst macht sich sehr angreifbar damit natürlich, genau. Ne? Wenn es dann Bruno weg ist, dann
ja, man muss sich ja mal fragen, Bruno hat es ja beim HSV schon zwei, dreimal probiert und nicht funktioniert, also wo ist...
Am Anfang war immer ganz gut und das würde, also so ein würde auch reichen, wenn er jetzt 7 Monate gut wäre, dann...
Und dann schnell entlassen, oder wie?
Dann erste Liga und dann ist auch egal, was passiert. Aber klar, also ich glaube, Bruno ist nicht von jedem, was wir haben übrigens gefühlt fast an
die
500 Nachrichten bekommen oder 800.
Ja. Ich bin nur am Scrollen die ganze Zeit.
Das ist richtig krass. Ja. Also da ist ein paar fordern Bruno auch, aber von viel, also ist eher so der heiß... Also Rüd ist so der Liebling, würde ich sagen, von allen. Ich muss sagen, mein erster Impuls wäre gewesen, irgendwas mit Erfahrung, gestanden, ich sage jetzt mal nur so aller Funkel, ist so schwer von außen zu, wie sind die wirklich, ne? Sind das Schaumschläge, haben die es wirklich drauf? I don't know.
Wie ist denn Urs Fischer?
Ja, warte. Lass doch mal auf die eingehen, auf die Leute. Ja. Also das ist ja Friedhelm Funkel. Warum nicht? Also was ist
wenn,
mit ihm?
Wenn der es überhaupt macht, ne? Also geht der nochmal, warum sollte ich als Friedhelm Funkel zum HSV gehen, so, wenn davor da alle gescheitert sind und er kann jetzt auch chillen? Und
ich glaube, der mag Herausforderungen und der kann sich nicht mehr verbrennen. Der hat so viel schon in seiner Karriere gerettet, erreicht, probiert, gemacht. Eine Station mehr beim HSV macht das Lebensbild von Funkel nicht kaputt. Also ich glaube, das ist in Ordnung und oder habt ihr noch was zu Friedhelm Funkel? Würdet ihr den Deal einschlagen, wenn er vor der Tür steht und sagt, ich wäre dabei?
Nee. Ich finde
ist so ein bisschen das Modell Dieter Hecking, ne?
Ja, aber ich irgendwie Dieter Hecking habe ich auch ein bisschen überschätzt, so ein Stück weit. Ich hoffe es bei Funkel nicht. Also bei den Alten hast du ja immer schnell so, die sagen ja hier irgendwie Ball in die Mitte, spielt mal und ihr müsst irgendwie dreschen ein paar Phrasen und irgendwie so, ne?
Es gibt alle immer Pro und Cons. Ne? Du hast auch bei Ruud van Nistelrooy, hast du auch, ne? Das Alonso-Ding irgendwie bei Leverkusen, das hat gezogen so. Ja. Das könnte jetzt, zieht das jetzt wieder? Weißt du, das sind ja immer so diese Vergleiche, die du dann ziehst mit den Ex-Spielern. Du hast noch einen Ex-Spieler vom HSV, der auch gedroppt wurde, ne? Rafael Vicky.
Ich muss einmal mich nur kurz verabschieden. Ich muss da los.
Kein Problem.
Ihr werdet schon weiter diskutieren. Ich habe auch leider keinen klaren Favoriten, für den ich bin, sonst würde ich ihn direkt mal sagen. Ja. Das Geilste wäre, Wunsch denken wir natürlich, was ich meinte mit VW und Polzin. Wenn das irgendwie funktionieren würde, wäre es das Geilste. Ansonsten lasse ich mich einfach mal überraschen. Erstmal 3 Punkte, ne?
Auf jeden Fall nur der HSV.
Aber gut.
Rafael Vicky.
Hier auch.
HSV-Vergangenheit.
HSV-Vergangenheit mit Rafael Vicky. Hat bei den Young Boys in Bern war er.
Ist auch nicht das erste Mal, dass der Name gedroppt wird. War nach Walter auch schon.
War nach Walter auch schon, genau.
Ja, ist natürlich immer so, die Fans finden es natürlich, glaube ich, cool, wenn da jemand mit HSV-Vergangenheit auf die Bank kommt, hast du immer ein bisschen mehr Geduld, immer ein bisschen mehr Kredit. Das erleichtert das Leben natürlich schon. Ne?
Ja, aber genau, er war zuerst bei den Young Boys, hat einen offensiven Fußball, den er spielt, ist im Moment natürlich, was heißt natürlich, er ist im Moment arbeitslos, würde das Ganze natürlich für uns ganz, ganz, ganz praktisch machen, dass er sofort verfügbar wäre. Ja, hat beim HSV quasi, hat eigentlich da seine meisten Spiele mitgemacht, war die längste Zeit beim HSV, ich glaube sechs, sieben Jahre war er bei uns, hat natürlich auch eine recht erfolgreiche Zeit damals noch mitgemacht, also für die neue Zeit vom HSV, mhm. Neuzeit nach 83, alles was dann erfolgreich war, war so in dem Bereich. Ja, finde ich, ist ein spannender Call. Also, wenn du mich fragen würdest, wen ich mir wünschen würde, dann wäre es, glaube ich, einer wie Ruud van Nistelrooy oder eben einer wie VW, der aus den eigenen Reihen kommt, mit Polzin vielleicht zusammen.
Und Horst Rubesch wird's nicht?
Nein. Ich glaube, das tut er sich auch einfach nicht mehr an. Und ich will auch nicht, weißt du, das ist immer so diese Legenden, die man das auch nicht mehr
zumuten will.
Ja, und ich will denen auch nicht, dass die irgendwie nochmal beschmutzt werden mit irgendwie schlechter Leistung, die dann durch Spieler oder weil sie nicht erreichen oder nicht, was sie irgendwie, nee, fühle ich nicht.
Okay, ganz kurz nochmal zu Urs Fischer. Urs Fischer ist bekannt dafür, dass er hatte, glaube ich, mit die meisten Spielertransfers der letzten Jahre bei Union Berlin. Hat die Mannschaft immer wieder neu konstruiert. Finde ich auch immer ein bisschen nervig, wenn du da jetzt beim HSV wieder den kompletten Kader mit ihm umstellen müsstest. Das ist bei mir so das, was mich an Urs Fischer nervt. Ich glaube, dass das einer ist, der defensiv Stabilität reinbringen würde beim HSV, was ja anscheinend der entscheidende Faktor ist, dass wir jetzt vielleicht einen Trainer bekommen, der auf gar keinen Fall Hurra-Fußball spielt, sondern der hinten die Defensive stärkt, der Sicherheit reinbringt in die Mannschaft. Das wäre jetzt so mein Ansatz, den man finden müsste. Ja, und ansonsten, wenn man nochmal in die Nähe von Stefan Kuntz geht, viele haben uns geschrieben, dass er ja so sehr nah noch am DFB dran ist. Da fällt dann der Name, hatten wir ja auch schon genannt, ja. DiSalvo. U21-Trainer aktuell, finde ich auch ganz interessant irgendwie. Würde, finde ich, ganz gut harmonieren mit Stefan Kuntz, glaube ich. Die würden sich verstehen. Wenn die dann noch auf junge Spieler setzen, umso cooler. Das wäre fast meine Lieblingslösung. Ja.
Pia, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin auch auf jeden Fall großer Ruud van Nistelrooy-Fan. Ich muss sagen, von Vicky weiß ich als Trainer gar nichts. Da bin ich nicht im Bilde. Ruud van Nistelrooy fände ich toll. Und ansonsten muss ich auch sagen, ich würde auch so jemandem wie VW und Merlin Polzin gerne eine Chance geben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, umso unaufgeregter der Name oder der Wechsel, umso smoother können wir auch weiter an uns arbeiten, oder die Mannschaft an sich, weil ich glaube, dass das ist irgendwie sowas, wofür der HSV in den letzten Jahren immer stand. Dann ist so jemand wie Dieter Hecking gekommen oder so, immer irgendein Name, und es hat alles nicht geholfen, sondern die großen Namen sind bei uns gescheitert, und irgendwie würde ich mir wünschen, dass das alles ein bisschen unaufgeregter vielleicht mal läuft. Ja,
ja, dann kann ich dir nicht so ganz, also muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil wir hatten natürlich auch Namen, die nicht ganz so groß waren, ne? Also so ein Daniel Thune war jetzt nicht der große, ja. Name, und auch wie hieß er, der Fußballlehrer noch, der Junge, ich vergesse ihn immer wieder, den Namen.
Hannes Wolf,
das waren natürlich auch so welche, die jetzt nicht unbedingt dafür standen, dass sie den großen Namen schon hatten. Aber ja, ich weiß, was du meinst, und ich glaube, man kann es mal so zusammenfassen, dass bei den Namen, die jetzt so im Raum sind, ich glaube, Ruud van Nistelrooy würden viele einfach auch vom Namen her, würden sie einfach sagen,
ja. Das ist schon eine Blackbox, ne?
Es ist definitiv eine Blackbox. Da schwingt einfach dieser Name Ruud van Nistelrooy mit, und natürlich dieser Wunsch, und auch bei vielen, glaube ich, auch dieses Thema mit Alonso bei Leverkusen, dass das da geil funktioniert hat. Ich glaube, das schwingt bei vielen mit. Dann hast du einen Rafael Vicky, wo der auch Steigeruch hat, weil er beim HSV gespielt hat. Da ist der Vorteil, dass er gerade keinen Verein hat. Dann hast du einen Bruno Labbadia, wo natürlich die Verbindung zu Kunst ziemlich stark ist, der den HSV auch kennt, schon aus seiner Vergangenheit. Das sind so Sachen, die das sind die Sachen, die so für die Trainer sprechen. Ich bin gespannt.
Bei Ruud van Nistelrooy, also die Blackbox, lass sie in Ordnung sein, weil letztendlich hat jeder Trainer, egal was für Stärken und Schwächen er bisher beim HSV hatte, ist dann ja nicht auf die Platte bekommen, den HSV zum Aufstieg zu führen. Also ja. es scheint ja jetzt nicht so zu sein, dass wenn du mal ein bisschen Erfahrung hast oder wenn du besonders jung und frisch bist, dass du das dann trotzdem auf die Platte bekommst. Insofern kann dann Ruud van Nistelrooy auch seine Chance bekommen. Aber man muss sich natürlich fragen, ob man beim HSV als Trainer nicht auch noch irgendwie so ein bisschen die Arbeit neben dem Platz nicht unterschätzen sollte. Ja, also Pressearbeit, Druck von außen, Erwartung der Stadt, das sind ja alles so Sachen, die hast du bei anderen Vereinen vielleicht nicht, wo du dann noch mehr dich auf das rein Sportliche konzentrieren kannst. Ob Ruud damit schon umgehen kann oder da schon die Erfahrung hat, sich da nicht reinreden zu lassen, da irgendwie sich und die Mannschaft in einen Kreis zu ziehen, das weiß ich halt nicht. Und einer, der da aber definitiv schon ein bisschen Erfahrung hat, ist, das ist so ein Name, den muss man jetzt doch nochmal nennen, den hatten wir noch nicht genannt, ist Thomas Letsch, der jetzt vorher bei Bochum ganz erfolgreiche Arbeit geleistet hatte, kommt so ein bisschen aus der, hat auch bei Red Bull Salzburg dann so ein bisschen seine Wurzeln gehabt und kam dann über Wien ungefähr zum VfL Bochum. Das ist jemand sicherlich, der schon so ein bisschen Erfahrung hat, auch Erstliga-Erfahrung hat.
Oder Terzic.
Ja. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch wieder ein zu großer Name für den HSV. Ja.
Was schätzt ihr denn, wann denkt ihr, Merlin Polzin macht jetzt ein Spiel und dann gibt es eine Verpflichtung oder was schätzt ihr so?
Ich glaube, die Quote ist am höchsten darauf, dass wir in der nächsten Woche nach dem Karlsruhe-Spiel einen Trainer serviert bekommen.
Ich glaube schon, dass der Trainer diese Woche schon fix gemacht wird, aber die Verkündung
ist nach dem Spiel. Das kann sein.
Dass man sich vorher einig ist. Wenn denn nichts gedroppt wird, dann glaube ich, wird es erst Anfang nächster Woche sein.
Wobei für Stefan Kunz spricht, dass da immer vorher schon was gedroppt wird, weil er ja auch sehr nah an den Medien dran ist. Ja, ich weiß noch, damals bei RAN hat man es über RAN erfahren, dass er neuer Sportdirektor beim HSV wird. Jetzt war er direkt bei der Bild und hat recht schnell verkündet, wie genau das Aus von Steffen Baumgart lief. Also Stefan Kunz ist einer, der das relativ schnell an die Presse trägt.
Gut, ich glaube, wir haben genug Trainer diskutiert. Lass uns doch kurz noch einmal den Ausblick machen auf das nächste Spiel, nämlich gegen Karlsruhe, den Karlsruher SC. Und Pia, du hattest es wieder hier schon bestens vorbereitet. Willst du selber dazu was sagen oder soll ich deine Punkte hier vortragen?
Wie du magst, können wir auch gemeinsam machen.
Wenn du sie da hast, mach es gerne. Du hast es hier.
Ja. Also 14. Spieltag, erstes Spiel dann mit Merlin Polzin nochmal als Trainer oder beziehungsweise zweites. Karlsruhe gegen den HSV, Sonntag, 1. Dezember, Anpfiff um 13.30 Uhr. Der KSC ist aktuell Tabellenzweiter mit 23 Punkten. Wir haben 3 Punkte Rückstand und sind auf Platz 7.
Wo man nochmal sieht, dass es alles sehr eng natürlich da oben ist, aber auch nach unten hin natürlich auch eng. Also du kannst auch natürlich, wenn die unten gewinnen, bist du auch schnell mal irgendwie 12. oder 13. Also ich habe die Tabelle jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber es ist auf jeden Fall alles sehr eng da oben.
Das stimmt, ja. Und die letzten Spiele hatte der KSC so ein bisschen geschwächelt, haben gegen die Hertha verloren, haben auch gegen Hannover verloren, gegen Münster nur ein 1-1 erzielt. Jetzt gegen Fürth haben sie wieder 2-3 gewonnen, aber das Spiel war wohl auch relativ ausgeglichen. Im letzten Spiel gab es ein paar News aus Karlsruhe, da hat der Angreifer Salz im Alter von 37 Jahren sein Debüt in der zweiten Liga für den KSC gefeiert und hatte irgendwie nur im Interview gesagt, meine Gänsehaut hatte Gänsehaut, also der ist on fire, der Mann.
Ja, stark, mit 37 nochmal in der zweiten Liga zu debütieren, das ist schon eine Ansage.
Ja, auf jeden Fall. Und sonst habe ich nur viel gelesen, dass der KSC zum Teil ähnliche Probleme hat wie wir. Den fehlt immer ein bisschen das Tempo und die kreativen Spielideen. Das kenne ich irgendwoher. In letzter Zeit hat der KSC auch relativ auf Sicherheit gespielt und stand hinten sehr kompakt. Eher passiv gespielt, aber das kann eben auch daran liegen, dass sie jetzt zuletzt eine kleine Flaute hatten, schaffen es aber immer wieder schnell umzuschalten und haben ihre Geheimwaffe mit 9 Saisontoren, jetzt kommt Tsitsipas, heißt der gute Mann. mit der Rückennummer 11 ist Mittelstürmer und hat eben schon 9 Saisontore geschossen und auch öfter mal dafür gesorgt, dass, wenn der KSC irgendwie gerade nicht so selbstbewusst aufgetreten ist, dass dann das der goldene Schuss gesetzt wurde und dass der KSC dann doch wieder irgendwie zu Sinn gekommen ist. Ansonsten gibt es noch bei den Players to watch auf jeden Fall Vanicek, die Nummer 10 aus dem zentralen Mittelfeld, der hat 4 Saisontore und sonst kann man noch Schleusener mit der 24 und Leon Jensen mit der Rückennummer 6 ein bisschen im Auge behalten. Das sind so die Spieler, die torgefährlich sind und ansonsten bin ich gespannt. KSC hat irgendwie eine bessere Bilanz, aber so richtig überzeugt haben sie jetzt auch noch nicht, wie so viele Mannschaften in der zweiten Fußball-Bundesliga aktuell.
Ich finde ja Karlsruhe, es ist ja für uns, da ist mal auf jeden Fall viel Dampf und viel Feuer drin, gerade nach diesem Relegationsdrama damals mit Bruno Labbadia. Also, wenn es Bruno Labbadia wird, dann sage ich jetzt, den gebe ich jetzt den Call ab, dann sitzen Merlin Polzin und VW auch nur als Co-Trainer auf der Bank. Dann würden sie es vorher noch holen und auf die Bank setzen, weil sie dann genau auf diesen Effekt hoffen, dass Labbadia damals auch in der Relegation das Ding gezogen. Ist ein
neues Stadion, aber der gleiche Verein.
Ja, es ist der gleiche Verein, aber es ist zumindest, wäre das wieder so eine Story, die der Fußball schreibt, dass das letzte Spiel von Labbadia in Karlsruhe halt die Relegation war und jetzt der erste.
Ja, irgendwie auch typisch HSV.
Ja, irgendwie ja, ne? Also das könnte man zumindest so spielen. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Lass uns noch mal kurz einen Tipp abgeben. Pia, was tippst du?
Puh. Also ich tippe ja eigentlich sowieso grundsätzlich nicht gegen den HSV, aber ich habe schon das Gefühl, dass es schwer wird. Also 1-1.
1-1. Kai?
2-2.
2-2. Also beide im Unentschieden. Ich glaube, dass wir 1-2 auswärts gewinnen.
Ja. Okay.
Ja.
Dein Wort in Gottes Ohren.
Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Mann, ey. Ihr Lieben, schönen Dank für die Folge. Ich bin mega gespannt. Ich glaube, jeder von uns hat das Handy den ganzen Tag irgendwie in der Hand und hat alle Gruppen. Ich glaube, in unserem Discord-Channel wird sich auch heiß geschattet. Was ich aber, ich weiß gar nicht, wollten wir es diese Woche eigentlich das Gewinnspiel verkünden? Hatten wir das letzte Woche gedroppt? Das ist diese
ja.
Wollten
ja.
wir, ne?
Ja.
Und da ist Gato jetzt nicht mehr da, der es eigentlich machen wollte. Egal, ich mache es. Wir haben nämlich mit unserem Partner vom Podcast, König Pilsener, die hauen wieder was zusammen mit uns raus. Und zwar verlosen wir 2 VIP-Tickets für das Spiel gegen, oh scheiße, ich glaube gegen Darmstadt, ne?
Oder? Gegen Darmstadt, ja.
Gegen Darmstadt, ja. Und zusätzlich nochmal 4 Einzeltickets, auch mit sehr geile Plätze. Ich weiß nicht genau, wo sie sind im Stadion, aber zumindest haben wir wieder richtig Tickets raus, zusammen mit König Pilsener. Und dazu wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen bei uns auf der Instagram-Seite einen Post geben, den ihr einfach liken müsst. Drunter schreibt einfach, mit wem ihr gerne dieses Spiel sehen wollt, wem ihr das verfolgen wollt. Und dann losen wir, wie beim letzten Mal mit so einem Automaten im Internet, losen wir aus, wer die Glücklichen sind, die zum Spiel gegen Darmstadt im VIP-Bereich sich das gut gehen lassen können oder eben
auch Köpi satt,
gutes Essen, naja, nein, aber zumindest dort das Spiel verfolgen können. Also, wir hauen mit Köpi zusammen, geile Tickets raus, verfolgt uns auf Instagram und liked den Post, wenn wir ihn raushauen und schreibt einfach, mit wem ihr gerne das Spiel sehen möchtet und dann losen wir nächsten Montag aus, wer gewonnen hat. Können wir hier direkt im Podcast machen und dann schreiben wir euch an.
Perfekt.
In diesem Sinne, nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.